Hallo und willkommen zum Our Podcast. Heute mit Folge 97. Heute wieder mit mir, Martin. Hallo und Florian.
Glück auf.
Wir nehmen heute direkt nach dem Spiel auf gegen Ingolstadt und Tobi muss sich leider kurzfristig entschuldigen. Aber ich denke, das ist jetzt auch kein großes Problem, weil das wird auch heute eher eine kurze Folge. Wir schauen ein bisschen auf die letzten Spiele und natürlich auch noch auf die letzten Spiele, die nächsten anstehenden Spiele der Saison. Aber eine umfangreiche Saisonanalyse, ja, werdet ihr dann Mitte Mai von uns bekommen. Florian, ein Thema ist ja immer, wie man die Spiele verfolgt und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Spiele, die man verpasst hat, sich nochmal im Nachhinein anzuschauen. Und dazu würde ich mal gerne wissen, bist du davon ein Fan oder wie machst du das generell? Versuchst du dann auch das Ergebnis nicht zu verfolgen, wenn du jetzt mal mittags unterwegs bist zum Beispiel und dann so ein Spiel abends oder vielleicht auch am nächsten Tag guckst? Also es ist wahrscheinlich aber auch heute ja schwieriger, das Ergebnis irgendwie nicht mitzubekommen.
Das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich und zugegebenermaßen war das jetzt in den letzten Wochen eher so, dass wenn ich dann während des Spiels unterwegs war, gar nicht versucht habe, das Ergebnis nicht mitzubekommen, sondern da war mir das ziemlich egal aufgrund der sportlichen Situation und dann habe ich einfach teilweise die Spiele bei Magenta in der App nachgeschaut. Manchmal habe ich es mir bei MDR aufgenommen, wenn es im MDR kam. Das ist so meine Herangehensweise. Und bei dir?
Also ich spiele da nämlich drauf an. Ich war ja beim Spiel gegen Wiesbaden, nicht im Stadion, sondern ich war ja bei der Bundesliga unterwegs. Und ich hatte heute mal viel Zeit durch eine Zugfahrt und habe mir das Spiel dann mal komplett im Real Life angesehen. Und dabei haben mich natürlich mehrere Sachen genervt. Einmal ist der Player von Magenta richtig, richtig räudig. Du fliegst relativ häufig raus und gerade wenn du keinen durchgängigen Empfang hast, wie jetzt auf so einer ICE-Fahrt, dann stürzt das Video auch regelmäßig ab oder friert halt ein, sodass es dann wieder komplett neu laden muss. Und dann kommt wieder deine Lieblingswerbung.
Genau. Ihr habt ja gerade im Vorgespräch, haben wir schon drüber gesprochen. Ich liebe ja die deutsche Vermögensberatungswerbung mit all ihren Facetten und Clips, die sie da so haben. Das wird der eine oder andere guckt das ja auch. Ich finde das einfach super nervig.
Ja.
Und ja, ich gucke ja dann neben der dritten Liga dann auch ab und zu oder öfter eben Basketball Euroleague und ja, es geht gar nicht. Und dann habe ich letztens, als ich in Paderborn im Stadion war, war dann auch noch die Bandenwerbung, war auch noch von der deutschen Vermögensberatung. Da habe ich gedacht, holy shit, was ist hier eigentlich los?
Es gibt da übrigens einen Tipp, ich habe noch Magenta TV und da hast du natürlich, wenn du da die Kanäle schaust, hast du dann auch keinen Clip, der dann startet. Zumindest das Live-Programm, da kannst du es umgehen und du kannst ja auch die Spiele in der Magenta TV-App theoretisch aufzeichnen. Aber ich bin nochmal beim Player zurück. Also ich finde super nervig, dass du schlecht vorspulen kannst und suchen kannst. Und ich finde auch super nervig, dass man nicht in einer schnelleren Geschwindigkeit sich die Spiele angucken kann. Weil das mache ich manchmal wirklich, dass ich mir mal ein paar taktische, dass ich mir mal eine Halbzeit oder so von der Mannschaft angucke, wenn man es sich auf YouTube oder so anschauen kann, wo man sich das dann einfach auch schneller angucken kann. Weil dann sieht man ja auch ziemlich viel. Und ich habe nochmal darüber nachgedacht, es ist ja auch für die nächste Saison, für die ganze Vorbereitung echt ein Problem, weil wir haben von den anderen Vereinen in der Regionalliga ja kaum eine Ahnung, wie die taktisch überhaupt spielen und alles. Also das finde ich ist schon eine Herausforderung. Klar kann ich irgendwie sagen, ich war bei allen Vereinen schon mal irgendwann, in den letzten 3 bis 5 Jahren, aber ja, das hilft mir auch nicht weiter, um zu sagen, was für ein taktisches Konzept die von Fußball zum Beispiel haben oder was für einen Spielansatz die haben.
Ja, das wird sich auf jeden Fall verändern. Das wird eine schöne Herausforderung. Aber was ich noch auch bei der Magenta-App so nervig finde, ist tatsächlich, dass man immer erstmal zu den Highlights dann der Highlight-Zusammenfassung geschickt wird und dann eben nochmal dann auf das ganze Spiel klicken muss. Und ja, und auch gerade, du sagst ja wirklich mit diesem Vorspulen, ich meine, wenn du.
Ja, und der weißt, speichert dir ja auch nicht die Position, wo du
auch. Ja, und wenn du weißt, dass jetzt 10 Minuten nichts passiert. So, dann kannst du ja theoretisch vorspulen. Ja. Also, könntest du, wäre gut, wenn du es könntest vernünftig, würde es dir leichter machen, aber ich glaube, das ist sowieso ein schwieriges Thema und nächste Saison haben wir es ja auf jeden Fall nicht mehr für unseren Verein.
Da ist aber zum Beispiel besser, dass viele Spiele auf YouTube gestreamt werden von Ostsport. Also vielleicht nochmal ganz kurz als Vorblick, wie kann man die Regionalliga Nordost gucken? Also Ostsport hat halt die Rechte und die sublizenzieren die an den MDR zum Beispiel, die ja meistens Samstag und Sonntag übertragen, Livestream oder MTV. Und die sublizenzieren aber auch an Zeitungen. Und dann hat man die Spiele hinter einer Paywall, zum Beispiel in Thüringen. Rot-Weiß Erfurt und Jena, die Spiele sind meistens hinter einer Paywall, auch deren Auswärtsspiele. Und ich glaube auch in Sachsen hat da jetzt auch die Sächsische Zeitung oder so mit angefangen, also die da gar nicht ihr Erscheinungsgebiet haben auch von in Leipzig. Also ist auch echt ein bisschen kurios, das ganze Konstrukt mit diesen Zeitungen, die dann in den Markt einschalten. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Freie Presse vielleicht sogar die Spiele anbieten wird als Abo.
Ja, bin gespannt, wie das wird. Ich freue mich tatsächlich, also freuen, ja doch ein bisschen freue ich mich ja schon, dass man auch noch mal eine andere Gegend kennenlernt. Da bin ich ja jetzt die letzten Jahre nicht so viel auf den Sportplätzen unterwegs gewesen. Und da ist noch mal einfach ein bisschen Abwechslung. Und wenn wir dann, es ist vielleicht auch interessanter als in Ingolstadt auf einem Sonntagabend um 19.30 Uhr.
Hast ja natürlich schon eine perfekte Brücke gebaut. Wir kommen ja gerade aus dem Spiel raus. Und ich muss dir ehrlich sagen, nach der ersten Halbzeit hatte ich eigentlich schon gar keinen Bock mehr. Also für mich ein Spiegelbild der Saison. Du läufst hinterher, du gehst, du bist 2-0 hinten, dann macht Guter noch das 2-1, dann kommt Marcel Koste mit dem 3-1, 36. Minute. Und dann in der zweiten Halbzeit, ja, macht natürlich Guter ein Wahnsinnstor erstmal zum 3-2. Und Weinhauer bringt uns zum Ausgleich. Und dann nochmal Ryan Malone zum 3-4 und Guter nochmal ganz am Ende mit einem Lupfer zum 3-5. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle Treffer im Detail besprechen, aber der Spielverlauf schon richtig, richtig, richtig krass. Also ich meine, wir waren ja das einzige Team ohne Profisieg dieses Jahr. Oder also das einzige Profiteam, das dieses Jahr noch nicht gewonnen hat.
Genau, ohne Ligasieg in der dritten Liga. Und das ist vollkommen verrückt, wie das gelaufen ist. Und ja, bei Magenta haben sie ja noch relativ viel dann supported. Jetzt die torreichste Saison wird das jetzt oder ist ja jetzt geworden mit dem 3-1 von Kosti war das dann.
Das war das 1138. Tor.
Ja, und man muss auch mal, das ist ja das Schwierige an dieser Aufnahme direkt nach dem Spiel, weil man noch so im Spiel ist vielleicht und nicht diesen gewissen Abstand hat, muss man auch irgendwie aber schon sagen, dass die Abwehrreihen an beiden Stellen echt dünn waren. Also in der ersten Halbzeit stand unsere Verteidigung bei den Gegentoren ja super weit weg und auch schon in der ersten Halbzeit hat der Torhüter Klein von Ingolstadt, der ja heute, wenn ich das richtig weiß, sein erstes Spiel gemacht hat oder so reingekommen ist.
Ist ja auch der dritte Torwart.
Genau, hatte auch einige Patzer und hat auch, ja, schlechter ausgesehen. Aber gut, es sind halt auch beides, wir stehen auf dem Abstiegsplatz beziehungsweise werden absteigen. Ingolstadt steht dann auf dem 3 Plätze davor. In einer anderen Saison, wo Ulm und wir und vielleicht Havelse noch einfach ein bisschen wettbewerbsfähiger gewesen wären und mehr Punkte geholt hätten, hätten die auch länger noch im Abstieg kämpfen müssen.
Ja, ich erinnere nochmal ans Hinspiel. Da hat der Ingolstadt in der letzten Sekunde quasi den Ausgleich gemacht durch Jonas Scholz. Da waren die ja auch ganz, ganz schlecht in einem ganz, ganz schlechten Lauf. Und die haben sich ja vor allen Dingen in der Rückrunde berappelt. Die Bilanz der Rückrunde, ja, die ist ja auch einfach verheerend. Heute ist es der 8. Punkt. Wie viele Punkte hat die zweitschlechteste Mannschaft?
Ja, Hoffenheim 2 ist die zweitschlechteste Mannschaft mit 9 Punkten und dann die drittschlechteste, das muss man sich dann schon mal auf der Zunge zergehen lassen, ist Schweinfurt mit 15 Punkten, also ja, fast doppelt so viele Punkte wie wir. Das ist schon, das zeigt einfach, dass wir ja zur Halbserie waren, war noch alles möglich, da unten im Abstiegskampf oder auch eben Richtung Mittelfeld. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon, da war Aachen noch hinter uns und die sind jetzt ja, 10 Plätze vor uns. Das ist einfach die Rückrunde, die so katastrophal gelaufen ist und dann den Abstieg besiegelt hat.
Na, Aachen hat in der Rückrunde wie viele Punkte gut gemacht auf Aue? Was denkst du?
Ich habe eben nochmal drauf geguckt. Was
29.
Die hatten 56 Punkte insgesamt, ne, jetzt?
29 Punkte haben die gut gemacht.
Ja, und jetzt halt das beste Torschützen-Duo der dritten Liga, ne, mit Mika Schröers und Lars Gindorf. die ja dann auch Pascal Tristro und da war der zweite von unserem Feinden aus
Justin
Dresden.
Justin Eiland, Eilers.
Ja, genau, also die haben ja auch wirklich schon freakmäßig aufgedreht und ich denke, da werden wir auch dann vielleicht in dieser Folge oder nochmal in der Analysefolge auch nochmal so auf das, die gesamte Saison, wie sie hätte laufen können, gucken können und wo dann so Dinge sind, die ja, die man einfach nicht vorher absehen kann.
Vielleicht nochmal zu den Auer Toren. Waren ja einige schöne dabei. Das 2-1 von Guttau, der dreht sich schön um die eigene Achse und traf dabei sehenswert. Das 3-2 von ihm hämmert der schön in die Ecke rein, war auch, glaube ich, ein relativ schönes Tor. Dann Weinhauer mit einem Dropkick nach einer Einwurfflanke von Malone, die da auf Zobel, die Zobel verlängert hat. Und dann hat ja Malone nochmal selber per Vollspann getroffen und natürlich dieser freche Lupfer von Guttau, der dann nochmal den Keeper dann überlupft am Ende, glaube ich. So kann man es zusammenzufassen. Kuriose Szene auch noch mit dem Netz, das geflickt werden musste.
Ja, habe ich mich im Nachhinein gefragt, wie war das in der ersten Halbzeit, als das unser Tor war, also unser verteidigendes Tor war, ob das ne auch war. Aber nein, da wird schon irgendwie, das wird dann passiert sein. Aber so, das sind die kleinen Anekdoten und man muss einfach sagen, man hat halt gesehen, Julian Guttau ist sicherlich der technisch beste Spieler in dieser Mannschaft. Leider zu oft nicht fit genug und
bei Julian Guttau habe ich mich teilweise auch in der Saison gefragt, warum man ihn verpflichtet hat. Die Verletzungsanfälligkeit ist ja bekannt. Und es war ja auch nicht von ungefähr, dass er, ja, dass er sehr, sehr oft verletzt ist und nicht fit und was weiß ich. Also ich weiß nicht, ob wir einen Vergleich, also ob wir einen Spieler hatten, der in der Saison vergleichbar lange verletzt war. Stefaniak und Bär natürlich, klar, okay. Aber ja.
Aber ist das nicht auch ein Symptom einfach für viele verschiedene Entscheidungen, die in dieser Saison schlecht gelaufen sind? Also wenn wir mal dann, wir gehen mit Moritz Seifert dann als einzigen Linksverteidiger in die Saison.
Ja, es ist das Prinzip Hoffnung.
Wir haben die Geschichte mit Paul Seidel, der uns jetzt abhanden kommt, weil wir keinen Vertrag für die Regionalliga mit ihm abgeschlossen haben. Das ist alles sehr, es zeigt halt einfach, dass da viele Entscheidungen irgendwie ja, schlecht oder unprofessionell gefallen sind.
Weil wir ja gerade nochmal beim Real Life waren. Ich habe mir das Spiel ja gegen Wien im Real Life angesehen und da gab es ein bemerkenswertes Halbzeitinterview mit unserem Präsidenten Thomas Schlesinger. Hast du das gesehen? Oder hast du
das
mitbekommen?
Das musst du mir inhaltlich wiedergeben.
Er hat so ein bisschen darüber referiert, was jetzt die Verantwortlichkeiten sind. Und er ist natürlich unendlich traurig, dass wir absteigen. Und ein Satz, den fand ich wirklich überraschend. Er sagte, der Vorstand hat sich einfach viel zu lange aus dem Sportlichen rausgehalten. Das wäre ja über mehrere Jahre halt diese Philosophie gewesen. Und dann hat man sich dazu spät eingemischt und auch nochmal seine persönliche Verantwortung. Er ist ja noch nicht so lange Präsident, aber er war ja vor allen Dingen vorher für die Finanzen zuständig. Was natürlich auch grundsätzlich stimmt, aber ich fand dann auch wieder so ein bisschen komisch, dass er da so einen Unterschied gemacht hat, dass er ja noch nicht so lange Präsident ist, aber er ist ja trotzdem seit 3 Jahren im Vorstand oder seit über 3 Jahren. Und dieser Satz mit, der Vorstand hat dann zu spät sich zu spät ins Sportliche eingemischt, den finde ich halt wirklich überraschend. Auch wenn man die ganze Chose um Härte und Heidrich und wer geht jetzt oder ist jetzt Emma, Jörg Emmerich die Person, die gehen soll. Also da habe ich ja den Vorstand vor allen Dingen irgendwie sich ins Sportliche einmischend erlebt. Oder auch das lange Festhalten an Härte kann ich mir nicht vorstellen, dass das, oder beziehungsweise so wie das mir zugetragen wurde, ist das ja nicht die, war das ja nicht der Wille von Matthias Seidrich, sondern aus dem Vorstand eher oder aus den Gremien, wie das da ja immer bei uns heißt.
Ja, das klingt sehr seltsam, wenn man diese Berichterstattung eben bis jetzt verfolgt hat. Ich bin gerade überlegen, ist das wieder ein Narrativ, das da von hinten aufgezogen werden will, aber irgendwie, es klingt nicht nach so viel Selbstkritik, Denn wenn man das, wie du das gerade aufgezählt hast, eben beobachtet, dann sieht man ja, dass der Vorstand scheinbar wirklich lange, also auch viel mitentschieden hat oder die Entscheidung von Matze Heinrich scheinbar nicht unterstützt oder unterstützen wollte.
Also ich finde es halt insofern merkwürdig, dass man ja das Gefühl hatte, dass sich vor allen Dingen der Vorstand da so viel einmischt oder sagen wir mal, die Diskussion dann auch, ja, hatten wir auch im Podcast, die Diskussion war ja, was ist denn überhaupt die Kompetenz des Sportdirektors?
Ja, genau. Was darf er überhaupt entscheiden? Darf
ja, und wer entlässt denn den Trainer? Also ich meine, da haben wir uns ja auch lange drüber unterhalten. Wer ist denn überhaupt formal der Arbeitgeber jetzt? Also um es ja ein bisschen so zusammenzufassen.
Und ja, klar.
Ich fand es einfach sehr überraschend. Und vielleicht auch nochmal, wir sind ja heute beim Real Life, kann man sich ja auch nochmal anschauen, das ganze Interview. Vielleicht interpretiere ich da aber auch gerade zu viel rein. Oder er baut ja vielleicht auch das jetzt so auf. Ach so, das war natürlich noch der zweite Teil, dass jetzt Jens Haustein und Steffen Ziffert als Berater natürlich mit allen Spielern irgendwie reden, über die Zukunft und so. Und vielleicht meint er ja auch das mit, man mischt sich jetzt mehr ins Operative ein. Was ja aber auch damit zusammenhängt, dass es ja die klassische Sportgeschäftsführerposition, die es ja mit Heidrich gab, nicht mehr gibt.
Genau, es muss ja dann irgendjemand übernehmen und das übernimmt dann halt der im Vorstandsbereich jemand und weil irgendwie muss es ja nächste Saison weitergehen. Da sind ja doch auch noch einige Fragezeichen, die wir da haben. Bis jetzt haben wir ja nur zwei Abgänge zu verzeichnen.
Ja.
Eben mit Mika Clausen und Paul Seidel. Und auf der anderen Seite haben wir ja noch gar keine Verpflichtung oder keine Informationen für die nächste Saison. Was sicherlich auch irgendwo mit der Frage des Trainerpostens zusammenhängt.
Genau, da waren noch zwei Sachen zu Spielern und Trainer. Also mit Mennel ist ja jetzt auch nichts Neues, ist man im Gespräch und er wird wohl in irgendeiner Form erhalten bleiben. Also war auch so ein bisschen offen gelassen, ne? Wie lange macht er noch? Habe ich zumindest jetzt so verstanden. Und das fand ich auch eine ganz komische Aussage in Bezug auf das Sportliche. Wenn sich das Du, Kern und Schubitizi jetzt irgendwie sportlich bewährt, dann könnte man ja auch mit denen weitermachen, wurde dann auch so referiert. Also fand ich auch eine interessante Perspektive, weil es ja lange Zeit einfach erstmal immer von einer Interimslösung die Rede war und ja auch in der Presse, sagen wir mal, verschiedene Namen korportiert werden von neuen Trainern.
Man hörte ja wohl, dass, oder Tag 24 hat das, glaube ich, vermeldet, dass das mit Ziegner eben nicht mehr, dass der nicht mehr auf der Liste steht als Trainerkandidat und Schubitize und Kern haben jetzt ja auch relativ gute sportliche Leistungen da an der Seitenlinie verübt. Ganz krumme Formulierung. Aber wir haben eben jetzt gewonnen. Wir haben drei Spiele unentschieden gespielt. Wir haben im Sachsen-Pokal gegen Chemnitz, wo wir noch drauf kommen, haben wir meiner Ansicht souverän gewonnen. Und da könnte man natürlich sagen, das sind Leute, die das Erzgebirge kennen, die Wismut-DNA eben.
Aber das Kuriose ist ja, es ist ja jetzt genau die Lösung, die Heidrich angeblich vor Weihnachten vorgeschlagen hat. Also für mich wirkt das ein bisschen absurd, warum dann die ganzen Hannover-Leute, ja, die alle keinen Eindruck hinterlassen haben, also keinen positiven.
Ja, da ist halt dann die Frage, wie dann so das Gespräch vor Ort mit innerhalb des Vorstands und des Präsidiums und des der Gremien ist und mit den Sponsoren, die ja möglicherweise auch da irgendwie ihre Gespräche suchen, denn
Oder was ich auch nochmal interessant fand, das hat natürlich Schlesinger zu Recht nochmal angemerkt. Es lief ja alles gegen uns. Alles. Also Ergebnisse, Entscheidungen. Es hat ja keine Entscheidung gesessen. Jede Entscheidung war im Prinzip falsch.
Ja, und jetzt haben wir das Gefühl, jetzt wo der Abstieg durch ist, oder nahezu durch ist, muss man ja auch wirklich sagen, kommen irgendwo so die Ergebnisse eher auf unsere Seite, holt man Rückstände wieder vermehrt auf. Wir sind ja eigentlich bei jedem Spiel in Rückstand geraten. Und selbst gegen beim Spiel in Regensburg waren wir ja
gut
die bessere Mannschaft.
Ja, durchaus. Ah ja, noch einen Nachtrag zum heutigen Spiel bei Wien Wiesbaden. Wie viele Zuschauer waren da? Was denkst du?
Weniger als bei Aue Wiesbaden, sagen wir mal die Hälfte, also 2122.
Nee, 3400. Hast du das mit dem Havelse mitbekommen, mit den Zuschauerzahlen? Die haben ja immer alle Zuschauerzahlen auf 12 geendet.
Genau, das ist deren Gründungsjahr oder haben deswegen das
1912 ist deren Gründungsjahr und die hatten wohl zwischenzeitlich auch mal einen Zuschauerschnitt von genau 1912, weil gegen Aue waren es ja auch 1012, ne, glaube ich.
Ja, und dann hat doch der DFB,
interveniert.
Hat er interveniert und, glaube ich, wollte eine Strafe aussprechen, hat eine Strafe ausgesprochen, weil sie dann eben das nicht passend finden, dass man da sich einen Marketing-Gag rausmacht, um die Zahl mit drin zu haben und es muss ja alles ordentlich ablaufen.
Ja, wie in Wiesbaden. Eine Entscheidung war ja schon vor dem Spiel, dass der Torhüterwechsel, Luis Lord hat ja, wie auch im Spiel jetzt gegen
Ingolstadt,
Wien und Ingolstadt sind für mich irgendwie auch ein Verein, ist ganz schwierig, haben ja auch eine Fanfreundschaft, hat ja auf Luis Lord gesetzt, wie ja schon auch in der Rückrunde zur gleichen Zeit ungefähr und dann glaube ich eine ganz kuriose Entscheidung, die gelb-rote Karte für Mai, der sich, glaube ich, 1-2 Minuten vorher hat er sich die gelbe Karte geholt. Dann fliegt er vom Platz und Aue hat noch 20 Minuten Überzahl am Ende. Ja, zum Spielverlauf würde sagen, Wien Wiesbaden war in den ersten Minuten deutlich besser. Floto bringt nach einer Vorarbeit von Mockenhaupt Wiesbaden in Führung. Tristan Zobel kann nach einer schönen Vorlage ausgleichen, Tristan Zobes zweites Saisontor. Er hat ja auch in der Jugend häufiger getroffen, habe ich mir sagen lassen, als er sein erstes Profitor gemacht hat. Scheint ja auch früher mal ein offensiverer Spieler gewesen zu sein.
Und Freistoßschütze.
Ja.
Haben wir gehört.
Und dann gibt es diese Ecke. Vielleicht kannst du die mal kurz rekapitulieren. Die direkte Ecke in der 78. Minute.
Naja, die Ecke wird reingeschlagen und am Ende, landet das der Ball im Tor, ne?
Ja, also Luis Lord ist da eher sogar noch dran, ne? Also man kann es nicht hundertprozentig sagen, also man sieht's nicht hundertprozentig, aber es sieht so aus, aber sich den selber reinlegt.
Es erinnert mich ein bisschen an das Tor im anderen Heimspiel Anfang der Rückrunde oder was, als Hertel da die Entscheidung gefällt hat, Mendel rauszunehmen und ihn rein. Da war doch auch Freistoßflanke und da ist er doch auch, aber da war noch mehr am Ball dran, ne? Gegen Cottbus? Ja. Aber bei hohen Bällen war er jetzt da unsicher. Jetzt das eine Mal, also ist natürlich eine kleine Anzahl an Spielen, die er jetzt auch hat, eine kleinere. Und er hat natürlich auch auch gute Spiele gehabt, aber ja, vielleicht ist die Strafraumbeherrschung noch irgendwie ein bisschen was.
Ich glaube, das war gegen Ulm, dieser Fehler.
Jo.
Es war ja das letzte Spiel. Und dann natürlich noch Moritz Seifert auch, eine gute Kombination. Also das fand ich auch interessant, dass ich mir das nochmal zwei, dreimal angesehen habe. Der hat ja quasi den Ball sich selber vorgelegt. Dann kommt er zu Collins und Collins spielt den mit richtig viel Übersicht rein. Also das fand ich von Collins richtig, richtig stark gemacht, so von halb links. Und dann kann Seifert den halt einschieben. Und da konnte man auch nochmal die Qualität von Jamilo Collins auf jeden Fall sehen.
Ja, und dann auch die Abschlussstärke von Moritz Seifert, ne? Ich erinnere mich noch an das Interview mit ihm aus der Ende Hinrunde, wo er auch dann sagt, ich war ja früher mal Stürmer oder auch früher Stürmer gespielt. Also das sieht man schon, die beiden haben das wirklich super gemacht.
Ja, 5630 Zuschauer waren im Erzgebirgsstadion und damit war ja klar, dass nach der Chance noch von Fabisch in der 87. Minute, der hat den Ball ja nochmal in die Latte geknallt, dadurch, dass es jetzt nicht zum Sieg gereicht hat, war ja der Abstieg auch rechnerisch klar. Und man muss dazu ja sagen, Saarbrücken hat ja auch noch an dem Wochenende gewonnen. Also man wäre dann auch mit einem Sieg abgestiegen. Aber ist natürlich schon eine merkwürdige Stimmung gewesen.
Ja, definitiv eine merkwürdige Stimmung. Aber ich finde, man muss wirklich auch Respekt irgendwie an die ganze Fanschaft und die Leute vor Ort eben aussprechen. Denn einerseits ist es immer sehr ruhig gewesen, aber es ist jetzt auch in dieser Situation ruhig und respektvoll geblieben. Man kann jetzt ja wirklich, also woanders würde da der Baum brennen und die Leute würden weggeschickt werden oder weggejagt werden oder es werden noch Leute auf den Platz gestürmt oder Leute werden mit Bierbechern beworfen. Das finde ich so komisch, wie die Saison ist und so aufgewühlt und traurig wir sind, dass das jetzt passiert ist und wir uns viele Fragen stellen. Wir haben den Spielern trotzdem eben einen respektvollen Abgang gegeben und sie haben ja jetzt auch nochmal den Sieg geholt heute und vor dann eben auch im Sachsenpokal das Spiel gewonnen. Das war sehr wichtig auf jeden Fall. Das finde ich wirklich gut und darauf müssen wir aufbauen, da eben, dass man zusammenhält und dann in der nächsten Saison gut in der Regionalliga besteht.
Das schließt ja auch gut an das an, was Marcel Bär nochmal nach dem Spiel gesagt hat, dass es natürlich sich lange angedeutet hat, aber dass er auch froh ist, wie die Leute damit umgehen und dass sie halt vor allen Dingen auch noch kommen. Und so zahlreich. Und heute zum Beispiel, heute der Gästeblock war ja auch halb voll. Also da waren ja wirklich gefühlt halb doppelt so, also nicht gefühlt, früher waren es ja immer doppelt so viele Aue-Fans in Ingolstadt wie Heimsupporters, aber heute waren es ja also mindestens genauso viele wie auf der Heimseite im Block zumindest.
Ja, und das war in Regensburg ähnlich. Also da war ja auch der Block voll und da war es ja auch schon nahezu, also war ja klar, dass wir absteigen werden. Also das ist wirklich toll und gut, dass es bei den Spielern auch ankommt, denn das hätte ja auch anders ablaufen können, denn zumindest eine Situation, wo es ja zwischen Spielern und sportlicher Leitung sehr emotional war, auch mit Gesprächen und weiß ich nicht, war ja dann in Hannover, das haben wir ja dann vor Ort selber gesehen, das hätte ja auch anders laufen können.
Da war es ja schon sehr emotional und aufgeregt.
Genau, das war, also hätte natürlich jede Woche jetzt so laufen können, aber irgendwie scheint da ja doch dann das Gespräch immer noch da zu sein und die Mannschaft hat bei allem Unvermögen und Kritik, die wir an ihr auch geübt haben, wenn wir auf Führungsspieler blicken oder die Offensive, Torchancenauswertung oder eben ja riesige Patzer in der Abwehr, hat man immer noch das Gefühl gehabt, sie kämpfen, sie tun was. Und es scheint in der Mannschaft nicht komplett Streit zu sein. So. Und das wird dann eben wertgeschätzt am Ende. Auch in dieser bitteren Zeit.
Ja, ich denke auch, das Trainerteam, das aktuelle, scheint ja auch besser zu harmonieren mit dem Kader oder mit den Spielern, wo man ja vorher auch immer mal diese Lage aufgemacht hat, wer besser mit dem Co-Trainer kann, wer besser mit dem Cheftrainer kann und so weiter. Und klar, das ist aber auch eine Dynamik, die kennt man ja auch aus anderen Vereinen.
Ja, und Schubidice und Kern haben es jetzt ja natürlich auch
einfacher,
weil es ja um nichts mehr geht, großartig. Es ging nur um die goldene Ananas, gut aus der Saison rauszukommen. Und so wie das relativ gut aus der Saison rauszukommen und so wie das aussieht, könnte ihnen das ja gelingen.
Ja, dann kommen wir natürlich zu einem Highlight. Ein Highlight, das Sachsenpokal-Halbfinale in der grauen Stadt. Mit dem Nischel. 71. Minute des 0:1 durch Marcel Bär nach einer Hereingabe von Elas kann er am zweiten Pfosten gegen die Laufrichtung des Keepers einnetzen. Adamczyk finde ich auch mit einem guten Spiel wieder. Also der Keeper von Chemnitz durchaus, hatten wir ja auch schon in der Vorbesprechung gehabt, durchaus auch ein echt guter Mann für die Regionalliga. Und dann natürlich die Entladung. 92. Minute. Chemnitz wirft irgendwie alles nach vorne. Bär verwertet einen Konter über Bornschein und rennt mustergültig vor die Fans. Also ich habe auch selten so krasse Fußballbilder einfach gesehen, wie die da geschossen wurde. Also wie du so im Hintergrund die Pyro auf der Südkurvenseite bei den Karl-Marx-Städtern siehst und die Auer-Fans, die völlig eskalieren mit dem Bär, der natürlich auch weiß, was es für die Leute bedeutet. Also ich glaube, Marcel Bär ist wirklich einer der Spieler, der verstanden hat, wie die Leute ticken und wie auch die Region funktioniert.
Ja, das war sensationell. Also das muss man sagen, das ist jetzt, stand jetzt, das emotionale Highlight der Saison. So, das war so wichtig und du hast gesehen, wie die Leute es gefeiert haben, die Mannschaft es gefeiert haben. Und das muss man sagen, das war wirklich auch ein richtig souveräner Auftritt, zugegebenermaßen gegen den Regionalligisten, klar. Aber wir haben ja doch schon vorher ein bisschen Angst gehabt und wenn ich dann hier der Stürmer von Chemnitz, da Brosic heißt er, ne? Richtig?
Der konnte ja wieder spielen.
Der konnte spielen, aber der hat ja gegen Tristan Zobel und gegen Ryan Malone keine Schnitte gesehen. Da war ja wirklich, also hinten war das ja wirklich sehr, sehr stabil Und dann war das einfach ein extrem bedeutendes Spiel. Und das ist in diesen Bildern und Videos, die ja viral gingen, oder zumindest meiner Meinung nach viral gingen, schon zu sehen. Wenn man beim 1 oder 2-0 schon unseren Fanbeauftragten Heiko Hamberg da schon halb am Jubeln sieht, da geht einem das Herz auf.
Ja, also ich für mich ist das halt schwierig, diese Rivalitätskomponente nachzuvollziehen. Muss ja einfach sagen, wir kommen ja auch nicht aus der Region und wir haben ja auch die Historie nicht mitgemacht. Also für mich persönlich ist halt das große Derby jetzt immer gegen Dynamo gewesen, die letzten 10, 15 Jahre, und daran hat man sich orientiert. Aber natürlich von der Chemnitzer Seite wird ja auch einfach dieser Hass auf Wismut irgendwie total kultiviert ausgelebt. Also dieses Mietfrei in deren Köpfen stecken ist ja wirklich kein Meme, stimmt ja wirklich.
Also ja, und ich finde, es geht halt noch viel mehr. Jetzt für mich ist dieses Spiel in dieser Saison, wo wirklich alles schlecht läuft, zu dem Zeitpunkt ist klar, dass wir, nahezu klar, dass wir absteigen. Und dann wäre es ja, das wäre eine Riesenschmach gewesen, wenn du da ausscheidest. Du bist ja darauf angewiesen, du solltest ins Sachsen-Pokalfinale kommen, dort das Spiel gewinnen, damit du eben noch ein paar finanzielle Einnahmen hast, die erste Runde des DFB-Pokals hast und dann eben nochmal ein gutes Los hast, einfach damit wir nochmal, ja, einfach präsent sind über Sachsen oder Thüringen hinaus. Denn die letzten 2 Jahrzehnte, ja fast 3 Jahrzehnte sind wir halt in Deutschland umhergereist, waren präsent für das ganze Land als das kleine gallische Dorf. Was man jetzt auch hinterfragen muss an der einen oder anderen Stelle an der Erzählung. Aber jetzt geht's in die Regionalliga Nordost und da treffen wir dann eben mit unseren ehemaligen Rivalen aus der DDR-Oberliga aufeinander und mit ein paar sehr grauen Mäusen.
Das habe ich auch heute Mittag mal überlegt. Man ist ja immer als Aue-Fan gewohnt, dass man der kleine Underdog ist, der eh keine Chance hat, und man erwartet ja bei Auswärtsspielen eigentlich gar nichts. Also jetzt natürlich mal früher bei der dritten Liga, als wir sportlich besser waren, vielleicht mehr. Aber die Favoritenrolle, die wird ja was Neues sein, dass man ja im Prinzip gegen fast alle Mannschaften nächste Saison Favorit ist.
Ja, ich finde, das war ja auch im Sport im Osten, hier im Osten geht die Sonne auf, am Montag schon
Podcast,
mit drin.
Meinst du jetzt?
Podcast, genau, beim Podcast mit drin, dass Gregor Rüder ja von der Wismund-DNA, glaube ich, sinngemäß auch sprach. Und dann ging die Diskussion einfach darum, man muss halt dieses Image der grauen Maus oder des gallischen Dorfes eben ablegen, weil man das jetzt einfach nicht mehr ist. Man ist also innerhalb der dritten Liga gibt es andere gallische Dörfer, Havelse, Verl, die einen überholt haben, aus sportlichen Gründen. Dieser Kritik muss man sich aussetzen. Und jetzt in der Regionalliga sind wir eben, gehören zu den Teams, die da oben an der Spitze mitmischen. Und da sind die anderen, die gallischen Dörfer.
Ja. Und, vielleicht nochmal zur Zuschauerzahl. Also ich glaube, sie haben es offiziell als ausverkauft gemeldet, waren 14.600 Zuschauer. Theoretisch passen wahrscheinlich ein paar mehr noch rein, aber da hast du ja noch die Sicherheitsblöcke und so. Und keine Ahnung, Hospitality ist vielleicht auch paar mehr Plätze bei so einem Spiel. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Das ist ja auch so eine neue Entwicklung. Früher hatten ja die Landespokale gar nicht diese Attraktivität. Also ich finde, es hat sich auch nochmal stark verändert, dadurch, dass es diesen Finaltag der Amateure gibt. Mhm. Den Fokus darauf auch überregional zu haben. Weil früher waren die Landespokalfinals ja auch oft irgendwie so Mittwoch und unter der Woche oder mal vor, so weiß ich nicht, kann mich noch an das Pokalfinale gegen Zwickau 2016 erinnern. Das war ja auch so in die Woche reingeknallt, wo wir noch mitten im Aufstiegskampf waren.
Ja, das stärkt auf jeden Fall diesen Landespokal. Und ich meine, es gibt ja den einen oder anderen Fußballfan, der sich das dann auch gerne mal vom Fernseher anguckt und dann Duelle hat mit wirklich angesagten Vereinen oder sagen sportlichen Vereinen, die viele Zuschauer haben, aber manchmal hat man dann ja auch so in anderen Landesverbänden so Kicks mit ganz grauen Mäusen, wo dann irgendwie nur 1.500 Zuschauer zusammenkommen.
Ja klar, das liegt natürlich auch daran, wie viele Amateurvereine da mitmischen und so weiter. Ich glaube aber, wenn man mal auf die ganze Bundesrepublik guckt, ist wahrscheinlich mit Zwickau gegen Aue in Zwickau, das ist wahrscheinlich eines der größten Duelle. Natürlich neben dem Kölner Stadtderby mit Fortuna gegen Viktoria. Wobei die haben natürlich bei Weitem nicht so eine große Fanszene und vielleicht noch Würzburg gegen 60 München und vielleicht noch das Mannheimer Derby. Natürlich hat VfR Mannheim irgendwie keine große Szene, aber es ist ja trotzdem nochmal ein großes, schönes Stadtduell. Aber sonst sind da auch viele Paarungen, die ich sonst irgendwie ziemlich langweilig finde.
Was haben wir denn noch für Paarungen da?
Ja,
mach mal dein Lowlight.
Ja, also zum Beispiel Balinger SC gegen Villingen. Balingen ist zwar relativ hoch, aber Südbaden ist immer richtig langweilig. Südwest ist Schott Mainz gegen Pirmasens, auch noch auf so einem komischen Platz. Jena spielt gegen Meuselwitz, das ist so ein typisches Regionalligaspiel. Also eigentlich ist halt immer das Thüringer Derby so das Ding, ne? Aber wenn du dann gegen Meuselwitz spielst, wen holst du damit von Ofen her?
Nee, hast außer ja vorher schon zweimal gespielt.
Außer natürlich die Jena, die Jena Hardcore-Fans.
Ja.
Oder richtig schlimm, Hessen, SG Barockstadt, kannst ja vielleicht nochmal gleich erklären, ist ja auch so ein umstrittener Verein gegen wen Wiesbaden und dann noch am Bierbacher Berg.
Ach krass, ja. Barockstadt ist Borussia Fulda oder ehemals Borussia SC Borussia Fulda. Also eben Stadt im.
Aber
ja,
so ein richtig komischer, Osthessen. So ein komischer, naja, so ein halber Kunstverein, den ja auch viele ehemalige Supporter da ablehnen.
Ja, wobei ich glaube, da sind schon bei den Spielen immer so ein paar Supporter. Also es ist schon noch was da.
Ja, an Fans. Aber also ich meine, wie gesagt, sind halt beides so Teams, die durchaus ja polarisieren. Jetzt als
ja.
Aus Traditionalistensicht. Ja, es geht ja dann im Pokalfinale gegen Zwickau für uns. Und der FSV Zwickau hat einen Rekord. Was denkst du, welchen Rekord im Sachsenpokal hat der FSV Zwickau?
Meiste verlorene Finals.
Nee, da ist in der Tat Aue zusammen und Chemnitz, also Aue mit der zweiten Mannschaft zusammen, müsste es ähnlich viel sein. Nee, Zwickau hat den Pokal noch nie gewonnen.
Ja, okay, das habe ich jetzt nicht. Ich erinnere mich, dass wir letzte Folge darüber gesprochen haben. Da hatten wir ja über die Rekordsieger gesprochen und Tobi und ich haben, glaube ich, fälschlicherweise Zwickau gesagt. Aber das hatte ich jetzt nicht als Rekord so abgespeichert. Okay, so war es.
Also Zwickau hat den Pokal noch nie gewonnen. Die haben gegen Aue zweimal verloren, Anfang der 2000er. Dann 2015 gegen Chemnitz, 2016 gegen uns wieder, 2019 auch wieder gegen Chemnitz. Und dann ist es dieses Jahr auch wieder gegen uns. Das heißt, die haben eigentlich auch noch mal nur gegen Chemnitz und gegen Aue gespielt. Ja, ist, glaube ich, für die auch sehr schmerzhaft.
Ja, definitiv.
Gut, wir haben da auch noch sportlich ein paar Spiele. Wir werden da nochmal eine ausführliche Pokalvorschau auch in der nächsten Folge machen. Wenn wir natürlich auch die beiden Ligaspiele noch hinter uns gebracht haben und auch wie die Spieler dann vielleicht auch das Pokalfinale schauen. Wir haben ja auch den durchaus einen oder anderen, der schon öfter mal oder der auch bei Zwickau ja auch gespielt hat. Mit, hast du mal jetzt über kurz überlegen, Barilla war doch bei Zwickau, ne? Zum Beispiel.
Ja, und Rico Schmidt ist doch bei Zwickau. Anders, also Ex-Trainer.
Genau.
Also ist.
Am Freitag geht es ja schon gegen den MSV Duisburg. Fälschlicherweise habe ich irgendwie schon gelesen, die können aufsteigen. Das ist nicht der Fall. Also die können in Aue rechnerisch nicht aufsteigen. Die können nur aufsteigen, wenn der RWE am Wochenende nicht gewinnt. Also wenn Essen gegen Fair nicht gewinnt.
Ja, vom Fernseher dann, ne? Im Nachhinein.
Ja. Aber sicherlich werden die mit vielen Zuschauern kommen. Im Vergleich zur Hinrunde, wir hatten ja schon über Connor Noss ausführlich gesprochen. Connor Noss hat in der Rückrunde gar nicht mehr so die große Rolle gespielt, hat auch heute nur auf der Bank gesessen. Und die haben sich ja auch nochmal mit dem Lobinger verstärkt aus Köln, von Viktoria Köln.
Genau, der war jetzt heute gesperrt im Duell gegen Cottbus. Hat sich wohl eine recht dumme gelbe Karte in der Woche dazu vorgeholt. Dann hat, glaube ich, Tilo Töpken heißt er, ne?
Töpken hat gespielt.
Töpken, genau. Der hat gespielt und dann auch einen Treffer gemacht.
Dominik Kota hat auch noch einen Treffer gemacht. Den haben sie ja von Dynamo ausgeliehen.
Genau, da haben sie ja in der Offensive zugelegt und da hat er scheinbar dann, sag ich mal, nicht mehr ganz so die Spitzenposition inne und ja, aber ich glaube, die werden da schon mit vielen, vielen Mann kommen. Die haben jetzt ja heute gewonnen, ein richtig enorm wichtiges Spiel. und die wollen aufsteigen oder den Relegations, also im besten Fall direkt aufsteigen oder einen Relegationsplatz holen. Ich meine, das wäre für die doch der Wahnsinn, nachdem sie ja dann diese Saison aufgestiegen sind.
Ja. Das ist natürlich noch interessant, Krüger kommt wieder zurück nach Aue. Mhm. Der spielt ja bei denen rechts außen und weniger Mittelstürmer, wie er bei uns gespielt hat. Steffen Moyer haben die auch, der hat aber auf der Bank heute gesessen. Ich weiß nicht, ob der regelmäßig spielt. Ich glaube, der hat aber auch so ein paar Probleme, sich da durchzusetzen. Und ich glaube, das Prunkstück ist natürlich bei denen die Offensive mit den ganzen Kantersiegen, die die ja auch teilweise gefeiert haben.
Ja, und vor allen Dingen, die sind ja enorm heimstark. Die haben ja diese Saison noch gar kein Spiel verloren. Die haben, glaube ich, 4 Unentschieden gespielt und davon haben wir sogar tatsächlich 1 geholt. Von daher, das ist die Heimstärke. Die ist auf jeden Fall besonders herausragend. Ja, das ist ja Steffen Moyer gesagt, der hat 24 Einsätze, hat aber auch, glaube ich, oft, der ist ja nominell hier Stürmer aufgeführt, zumindest beim Kicker, hat aber jetzt auch, glaube ich, oft defensives Mittelfeld gespielt oder zentrales Mittelfeld. Ja, bin gespannt. Also es ist ja auch ein bisschen Abschied für einige Leute, also letztes Heimspiel für ein paar Leute, die die Mannschaft verlassen werden.
In der Hinrunde haben wir ein richtig starkes Spiel gemacht, muss man ja nochmal sagen. Also okay, war auch von denen schwach, ne? Muss man auch nochmal dazu sagen, dass das ein relativ chancenarmes Spiel war.
Ja, aber gut, andererseits sind nicht die Auswärtsstärksten. Das ist das letzte Spiel erstmal in der dritten Liga. Da werden auch hoffentlich nochmal ein paar mehr Zuschauer kommen und sich das angucken. Freitagabend ist ja dann gar nicht ganz ein verkehrter Termin. Kann man ganz gut machen bei einem Heimspiel. Und ja, ich drücke die Daumen, dass wir einfach gut aus der Saison rausgehen. Denn jedes Spiel, was wir gut absolvieren, sorgt einfach dafür, dass wir auch gut auf das Pokalfinale eingestimmt sind und dann das Spiel erfolgreich gestalten können.
Ich habe gerade mal die Auswärtstabelle nachgeguckt. Da ist Duisburg nur im Mittelfeld mit 20 Punkten. Schon krass, Osnabrück hat doppelt so viele Punkte auswärts geholt. Und Aue liegt in der Heimtabelle auch ziemlich weit im Keller und hat nur 3 Punkte mehr als Schweinfurt.
Ja gut, das ist ja auch, wir sind ja einfach in beiden Tabellen einfach schrecklich, ne? Das ist ja logisch.
Ja. Schweinfurt ist ja auch ein guter Abschluss der Saison. Erstmal, weil wir da beide hinfahren werden. Mhm. Lasst euch überraschen, was wir auch immer dann jetzt zu erzählen haben von der Auswärtstour. Und natürlich auch, weil für mich ist es auch das letzte Stadion, was mir in der dritten Liga fehlt. Da muss man nochmal alles abhaken. Und die Aufsteiger, die hast du schon gesehen, die ersten 2 Aufsteiger stehen fest mit Groß-Asbach und Meppen. Da waren wir auch schon mehrmals.
Ja, Meppen war ich schon. Groß-Asbach war ich selber nicht, tatsächlich. Habe ich aber auch, glaube ich, ja nichts verpasst. Ja, aber cool, dass du das noch dann noch voll machst. Das ist dann doch wenigstens zumindest ein schönes Ereignis, was wir dann da haben.
Naja, was ich nochmal bemerkenswert finde, dass es seitdem Jermaine Jones da ist, eigentlich deutlich besser gelaufen ist. Die haben ja eine deutlich bessere Rückrunde gespielt und vor allen Dingen haben die, glaube ich, die letzten 4 Spiele jetzt nicht verloren. Also die haben doch noch mal ein paar Überraschungspunkte will ich jetzt nicht sagen, aber die haben sich schon noch mal gefangen, nachdem es irgendwie rechnerisch schon vorbei war. Auch so ein ähnlicher Effekt wie bei uns.
Ja, das ist ja bei uns, läuft es ja auch dann besser, seitdem wir dann eben nahezu raus sind. Wobei wir ja auch eben im Vorgespräch schon darüber nachgedacht haben, was so die Spiele davor waren, ja die ja, Zeit von Christoph Dabrowski. Und da waren natürlich so mit dem Hoffenheim-Spiel ein Katastrophenspiel dabei, aber waren ja auch gute Leistungen dabei, wenn ich an das Waldhof Mannheim-Spiel denke. Also von da.
Naja, die haben unentschieden gegen 60 gespielt, dann vor gegen Mannheim, Rostock und Hoffenheim 2. Okay, Hoffenheim 2 ist ja auch gerade schlecht in der Rückrunde.
Ja, Rostock ja auch in den letzten Spielen, ne?
Ja.
Dem ja auch nichts mehr.
Aber immerhin, ich meine, so seit davor haben sie natürlich hoch gegen Essen verloren und gegen Osnabrück. Also irgendwie seit April ist es schon deutlich besser. Und ich glaube, Jermaine Jones muss ja auch also ich weiß nicht, ob sie jetzt mit denen weitermachen, ich glaube sogar nicht, ne? Ist das nicht auch schon entschieden? Ist ja auch so ein Verein, der von Anfang an mit viel zu wenig professionellen Strukturen irgendwie aufgestiegen ist, mit viel zu vielen Spielern, die Qualität für die Liga nicht haben und oder beziehungsweise man hat, glaube ich, darauf gesetzt, man kann schon mit dem Regionalliga-Kader größtenteils durchkommen.
Ja, das war scheinbar so. Man hat ja auch so ein paar gute Spieler, Manuel Winsheimer, Johannes Geis, die aber auch in die Jahre gekommen sind. Und German Jones, das war schon ja eine ganz schöne Nummer, als er verpflichtet wurde. Aber ich glaube, der hat das dann auch wirklich als Sprungbrett jetzt genutzt, um dann ja auch nächstes Jahr möglicherweise in der dritten Liga oder vielleicht im Ausland irgendwo bei einem besseren Verein unterzukommen. Also
ja, nee, das ist jetzt schon, also der Abschied ist jetzt schon fix. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich war mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, aber irgendwie sowas hatte ich da auch im Kopf. Das Hinspiel war ja durchaus kurios mit den 4-0, das klang ja viel besser, als das Spiel wirklich war. Also, das muss man ja schon auch sagen, da waren ja schon auch einige Alarmsignale, die man so haben konnte, wie schlecht man selbst gegen Schweinfurt dann auch war.
Ja, da waren doch zwei Eigentore dabei, wenn ich das richtig sehe. Die haben ja, und davor haben die auch gute und große Chancen, wo Luis Lord war es,
glaube ich. Der große Lord, ja.
Der dann da das Ganze rausholt. Ja, hat vielleicht nochmal rückblickend dann Jens Hertel nochmal gerettet. Vielleicht wäre es besser gewesen, hätte das Spiel verloren und hätte dann eine andere Entscheidung gehabt auf der Trainerposition. Aber das ist immer Spekulation und von hinten erzählt.
Die spielen jetzt nochmal erstmal gegen Havelse am Sonntag. Das könnte ja auch ein neuer Negativrekord an Zuschauern werden, wenn jetzt Havelse auch die richtigen Zuschauerzahlen vermelden muss. Ja, und ansonsten, ich denke nochmal daran, das wird nochmal so, es ist ja Samstagmittag, das wird nochmal ein großer Familienausflug vom Erzgebirge nach Bayern werden. Also ich erwarte da schon einige Schlachtenbummler.
Ja, beim letzten Spiel Schweinfurt waren vielleicht noch nicht alle, das ist nicht so weit entfernt, im besten Fall gutes Wetter. Ich glaube, da haben wir einfach so eine Fanbase, die dann einfach nochmal mitkommt und ja, das Spiel irgendwie gestalten wird und dann hoffe ich, dass die Mannschaft auch dementsprechend sich aus der dritten Liga verabschiedet.
Verabschiedet hat sich auch Mika Clausen. Interessanterweise hat Aue den Transfer ja gar nicht bekannt gegeben. Auf seinem Social-Media-Profil war auch nicht groß was. Aber der SCFR hat ja schon announced, wie man das ja so schön sagt heute, dass er zum SCFR wechseln wird. Ein interessantes Video auch gemacht. Hast du das gesehen?
Das war so ganz im... Wie war das denn nochmal?
Ja, es war so out of the dark. Ja, er kommt jetzt aus dem Dunkeln und wer ist es? Und kommt da so ein Mika Clausen an. Den haben sie
da. War da nicht auch dieser WhatsApp-Chat-Verlauf auch noch davor, irgendwie, dass es da so kombiniert hat? Ja, okay.
Dann weiß ich. Fairl natürlich für ihn schade, dass sie jetzt den Aufstieg verspielt haben. Ich meine, sie waren ja durchaus dran. Hat er sich vielleicht auch anders gedacht? Paul Seidel hat es ja schon gesagt, dass er jetzt fest zu Bocholt wechselt. Ich hatte das aber so verstanden, dass die eine Klausel gezogen haben, aber wie du das erklärt hast, das kann das ja eigentlich auch gar nicht sein, wenn der gar keinen Vertrag für die Regionalliga hat.
Ja, es war hier beim Tag 24 stand das da drin, weil Aue Vertrag nur für dritte Liga hat, verlängerte im Winter, konnten die dann eben scheinbar jetzt frühzeitig noch eine Klausel ziehen. Und ja, so im Sinne von, dass man eben in der Winterpause noch nicht damit gerechnet hat, dass man in die Regionalliga absteigen könnte. Und wenn man wirklich, also wenn man den Vertrag verlängert hat, ohne Regionalliga-Klausel, dann finde ich das auch schon ja sehr bemerkenswert. Natürlich muss der Spieler dem Ganzen auch zustimmen. Wir können ja nur von außen drauf gucken. Aber der hat jetzt ein paar Spiele gemacht, wäre zumindest mal ein Spieler gewesen, den wir hätten im Kader, der sich vielleicht in der Regionalliga ganz gut macht. Ich glaube jetzt nicht, dass das die super entscheidende Verpflichtung für das nächste Jahr ist oder gewesen wäre,
ja,
für uns. Aber
ich finde es natürlich wieder emotional ist es schade, du bildest einen Spieler aus, den führst du in den Profibereich rein, dann spielt er da sogar eine relativ gute Rückrunde. Natürlich in der Regionalliga West, die ja auch ein relativ gutes Niveau hat. Und dann hat er gar kein Interesse mehr, wieder für Aue aufzulaufen. Das ist natürlich auch schon irgendwie komisch. Oder sagen wir mal, ich würde jetzt nicht sagen Alarmsignal, aber es ist ja schon auch bemerkenswert, wo er da ja auch nicht mal Stammspieler war jetzt bei Bocholt.
Ja, ja, und Bocholt ist ja dann doch mal eine ganz andere Region, muss man auch sagen. Also das ist schon.
Kommt er bestimmt mit dem Rose-Fahrrad zum Training?
Ja, Rose, ne? Das muss man den Hörern ja erklären. Rose ist ja eine bekannte, mittlerweile bekannte Marke Rennrad, vor allen Dingen im Rennrad und im Gravelsport sind die Mountainbike haben sie auch und die haben jetzt tatsächlich sponsern sie auch die Unibet Rose Rockets, jetzt habe ich es hoffentlich richtig gehabt, also ein Team der zweiten Liga, wenn man das so sagen will, im Rennradsport.
Und die sind auch großer Sponsor beim ersten FC Bocholt. Ich glaube, auf dem Rücken.
Und interessant für alle, die haben mal in den 1990ern haben die mal ihre Fahrräder unter dem Label Red Bull verkauft. Aber wir wollen jetzt nicht ganz jetzt so abschweifen.
Hast du wieder nicht aufgepasst, als wir das letzte Mal eine Radsport-Anekdote erzählt haben und die Leute abgeschaltet?
Ja, ja, das machen wir dann im Extra-Podcast für alle Freunde des Radsports, die auch dann lieber den Radsport als Einstieg haben, als Smalltalk, als den Thomas-Otto-Fluch.
Ja. Lassen wir es mal dabei. Die Fahrradstadt an der niederländischen Grenze. Genau. Entlassungen und ehemalige. Das ist ja auch nochmal so ein Lieblingsthema. Und dazu habe ich natürlich einen Helge der Woche mitgebracht. Hast du die Äußerung von Helge Leonhardt zur Entlassung von Domenico Tedesco gesehen? Vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, was da genau bei Fenerbahce Istanbul passiert ist.
Oh, nee, musst du mir helfen. Ich habe es bestimmt gesehen. Das ist
Ich glaube, der, also Domenico Tedesco war ja Trainer bei Fenerbahce Istanbul und ja, ist ja durchaus so ein Club, wo hohe Ambitionen sind und immer viel Streit ist. Und der wurde nach der Derby-Pleite im Stadtderby gegen Galatasaray entlassen. Und dann hat Helge Leonhardt gepostet, wir holten Loyalität und Kapital, ohne viel Sprüche. Und da hat er nochmal, einen anderen Beitrag hat er ohne Geschwätz geschrieben, also einmal schon diese Caption, ihn auf dem Foto mit ihm zu schreiben, wie hat er denn Kapital geholt? Also was meint er denn, was hat er denn für, er hat ja einen Trainer geholt, er hat ja nicht Geld geholt. Wie er dann auch geschrieben hat hier, wir holten Loyalität und echt viel Geld für unseren Verein. Klar, es wurde damit eine große Ablösesumme generiert, aber es war ja auch ein Glücksspiel sozusagen.
Ja, wir haben auch andere Trainer geholt, mit denen wir auch hofften, uns Potenzial zu haben. Thomas Letsch, Timo Rost und da ging das Ganze nach hinten los. Also es war ein riesiger Glücksgriff. Ja. Und wenn der dann bei Schalke, muss man ja auch ganz ehrlich sein, wenn man das genauer da verfolgt hat, der hat ja jetzt keinen wunderschönen Fußball gespielt, sondern der hat einfach den Laden hinten dicht gemacht, so im Sinne von Huub Stevens, die nur stehen. Und haben so, sind sie in die Champions League eingezogen und haben da gute Spiele geleistet. Aber das war jetzt kein herausragend guter Fußball.
Aber ich möchte nochmal das komplette Statement vorlesen. Am Montag haben die bei Fenerbahce Istanbul entschieden, die Trennung von euch. Ein großer Fehler im Oligarchenmachtkampf bei den Türken. Dort herrschen andere Gesetze. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Sie wissen nicht, was sie tun, denn du hattest nicht genügend Zeit, aber trotzdem Erfolg, die übernommene Mannschaft ab September zu entwickeln und in der neuen Saison qualitative Kader zuzuführen, um eventuell Meister zu werden und den Oligarchen dann gerecht zu werden. Also, sie wussten tatsächlich nicht, was sie tun. Augen zu. Bleib stark, mein Freund, wieder eine Erfahrung, Daumen hoch. Dein Freund Helge, zwei gekreuzte Hämmer. Also, das ist Helge, Poesie, Dichtung, wie auch immer. It is best, finde ich.
Sensationell, er hat den großen Demokraten in sich gefunden und ja, gar keine Connections irgendwie mit ZSK Moskau.
Was sind denn Oligarchen für ihn? Oligarchen für ihn sind Leute, die viel Geld haben und alleine herrschen wollen oder was?
Vielleicht, aber vielleicht sollte man dann so selbst reflektiert sein und dann überlegen, wie man das während seiner eigenen Amtszeit gehandhabt hat.
Wäre er nicht gerne auch Oligarch gewesen? Also, keine Ahnung, manchmal habe ich so das Gefühl, so nach außen wurde ja auch gerne der Eindruck vermittelt, dass er ja auch großer Sponsor und Geldgeber ist und natürlich auch die Entscheidungen trifft. Und das ja auch als so eine Art Vorteil immer, es wurde ja auch immer als klare Entscheidungen ist, denn sie werden ja auch immer von ihm als so ein Vorteil verkauft, ne? Er ist ja da auch durchaus jemand, der sowas immer einfordert.
Ja, und jemand, der sich als Anführer, um mal ein anderes Wort zu nehmen als das F-Wort, zu sehen, der ist ja auch Oligarch. Also da sind ja Parallelen zumindest zu sehen. Also der hat ja auch selber da gerne seine Reden geschwungen. Und so ein Oligarch ist ja auch jemand, der gerne Reden schwingt und der dann gerne hat, dass die Leute ihm zuhören und ihm folgen. Also.
Ja, du hattest es schon so gesagt, er entdeckt die demokratische Seite in sich, oder?
Ja, finde ich sehr, sehr, sehr inkonsequent oder sehr, ja. Also passt irgendwie nicht zu Helge.
Aber der ganze Tenor passt ja zu ihm. Die Oligarchen, ja, die Russen, die Türken, also dieses Pauschalisieren.
Ja, das ist, ja, aber wir haben ja auch.
Ich muss dich auch nochmal kurz korrigieren, seine Freunde waren nicht. War nicht ZSK, seine Freunde waren Spartak Moskau.
Ja, nicht das.
Da war ja auch Tedesco dann Trainer.
Richtig.
Wo ja auch aus der Kooperation nie was bekannt geworden ist, ne? Muss man ja auch nochmal sagen. Gut. Wenn wir gerade schon bei unnützen Sachen sind, hast du das Drama um Rüdiger Rehm mitbekommen und den Aufstieg?
Nee, das Letzte, was ich von ihm heute mitbekommen, ist, dass er ein Coaching-Seminar bewirbt bei Instagram.
Na, Rüdiger Rehm war jetzt letztens Trainer auch der Periode oder des Monats oder weiß gar nicht mehr, wie das genau war, weil das genau war. Also er hat jetzt auf jeden Fall eine Trainerauszeichnung gewonnen. Und das niederländische Aufstiegssystem ist ja so ein bisschen kurios, dass du vier Perioden hast. Die Periode ist dann immer 9 oder 10 Spiele. Die letzte Periode sind zum Beispiel die letzten 9 Spiele. Und Vitesse hätte dann halt noch am letzten Spieltag gewinnen müssen. Dann hätten sie noch eine Chance gehabt, die Periode zu gewinnen, haben dann aber verloren gegen Cambuur. Und Den Bosch ist ja dann in die Playoffs eingezogen, weil sie gegen ADO Den Haag verloren haben zu Hause, wo dann gejubelt wurde für ADO Den Haag. Ja, weil somit verhindert werden konnte, dass sichergestellt, dass jetzt ADO Den Haag auch noch die letzte Periode gewonnen hat und Vitesse eben nicht als Meister der letzten Periode, also als Bester der letzten 9 Spiele, dann noch in die Playoffs kommt.
Ja, das ist natürlich sehr tragisch und wäre natürlich ein toller Coup gewesen für ihn. Ich meine, Vitesse, jetzt, das ist natürlich in den Niederlanden sehr kurios oder ungewöhnlich mit dem System, aber Vitesse ist ja erst verspätet in die Liga gestartet, weil sie ja die Lizenz
genau
nicht hatten. Hatten richtig?
Ewig viele und, Punkte Abzug.
Minuspunkte, ne, und haben dann aber auch wirklich ja, glaube ich, jetzt viele Punkte gesammelt und viel gewonnen einfach. Der hat ja da wirklich eine gute Arbeit gemacht und da ist ja auch einiges an Fenster. Da war ja auch gut was los. Hätte ich ihm gegönnt, natürlich so als ehemaligen Auer, der ja auch doch noch länger so ein bisschen so einen Bezug zu der Region hatte und auch einfach noch den einen oder anderen kannte. Der hat ja schon seine Spuren im Erzgebirge hinterlassen.
Ja, also nochmal, um es nochmal genau nachzugucken, Vitesse ist Dritter geworden in der Periode und hatte aber genau 5 Punkte zu wenig. Die haben aber das letzte Spiel verloren, wie gesagt, und das vorletzte halt unentschieden gespielt. Also haben es dann an den letzten beiden Spieltagen versaut, kann man schon so sagen. Und ja, aber dafür muss man jetzt sagen, dafür sieht es mit der Lizenz, dass sie die halt dauerhaft auch behalten dürfen, gerade ziemlich gut aus.
Ja,
als
schön.
Kleinen Exkurs in die Auer Außenbotschafter-Szene. Trainer der Saison übrigens, auch jemand aus dem Erzgebirge mit Robin Peter. Der Trainer von ADO Den Haag ist ein gebürtiger Erlabrunner.
Ja, den haben wir am Anfang der Saison im ersten Spiel gesehen, ne?
Genau.
Erstes Spiel der Saison.
Direkt 6-1 gewonnen gegen Willem II. Ja, eine krasse Saison.
Das hätten sie nicht gedacht.
Hätten wir nicht gedacht. Wir wollten nochmal Danke für euer Hörerfeedback sagen. Es wurden uns ja auch einige Vorschläge heute zugesendet, dass wir nochmal darüber diskutieren sollten in der Tiefe, was Aue jetzt braucht. Und aber alles, was so ein bisschen in den Saisonrückblick geht, würde ich sagen, machen wir in der übernächsten Folge. Nach dem Pokalfinale sprechen wir nochmal über alles in der Tiefe. Auch über die Analyse, die Paul Steinbach gebracht hatte für die Freie Presse. Das wurde uns ja auch geschickt, ob wir nicht nochmal alle Punkte irgendwie zusammenfassen können, aufklamüsern können. Vielleicht können wir auch den einen oder anderen Gast dann einladen zu der Folge. Das schauen wir gerade noch, wie wir die Saisonabschlussfolge machen. Bleibt da auf jeden Fall gespannt. Und auch nochmal eine Bitte an alle Hörerinnen und Hörer, die uns auch gerne hören. Schreibt uns doch gerne auch eine Bewertung, eine gute Bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcast. Da haben wir noch kaum Bewertungen, obwohl uns auch ziemlich viele Leute über Apple Podcast hören. Damit wir auch weiterhin eine gute Sichtbarkeit haben und es dieses Projekt dann auch weiterhin so geben kann in der Form. Kannst du dich dem anschließen?
Dem kann ich mich natürlich vollkommen anschließen und ich freue mich auch tatsächlich wirklich riesig auf die Folge, in der wir dann auch mit Tobi und möglicherweise einem weiteren Gast dann eben in die Analyse gehen. Aber da brauchen wir einfach auch einen zeitlichen Rahmen, der ist jetzt heute nach dem Spiel irgendwie einfach wirklich direkt nach dem Ingolstadt-Spiel wirklich schlecht und da muss man dann auch wirklich doch den Fokus drauf legen und da gibt's dann auch einige interessante Dinge, die man sich einfach schon mal angucken kann. Ich meine, Liga 3 online gibt's einen recht umfangreichen Artikel, da ist eben eigentlich schon seit 2019 mal so die Vergangenheit aufgedröselt. Stickerz hat 1946 bei Instagram einiges oder hat da was rausgehauen unter dem Motto kein weiter so. Und auch die großen Podcasts eben, die sich mit der dritten Liga beschäftigen oder im Ostfußball eben im Osten geht die Sonne auf vom MDR und der Magenta Sport Podcast haben da in den letzten Folgen immer sich auch aus verschiedener Sicht zu Aue geäußert. Natürlich mit unterschiedlicher Qualität. Martin, da haben wir ja. So unseren eigenen Blick drauf, muss man ganz transparent sagen.
Vielleicht kannst du das direkt mal erklären. Also ich finde, natürlich Leute, die sich mit dem Verein oberflächlich beschäftigen, die beziehen sich dann oft auf eins, vielleicht zwei Spiele, die sie mal gesehen haben. Oder sind wir wieder bei Thomas Wagner, der dann sagt, in der Eilenriede vor einem Jahr hat alles angefangen. Also es werden ja auch oft dann Narrative geprägt und die ja auch oft so Ex-Post-Betrachtungen sind, nach dem Motto, nachher ist man immer schlauer.
Ja, das ist auch, finde ich, so ein bisschen so eine Schwäche des Magenta-Sport-Podcasts vor allen Dingen, weil sie sich sehr mit den großen oder mit den MSV, Alemannia, Aachen, Rostock so beschäftigen und dann versuchen sie irgendwie alle anderen Vereine nochmal unterzubekommen, aber das geht dann wirklich nur an der Oberfläche und im Narrativ und da müsste man das irgendwie anders aufziehen, aber da muss man auch tatsächlich ja dann irgendwie die Rollen der vier Hosts sehen, dass sie ja eben noch eigene Video, also bei Sky dieses Format dann haben, ne? Der Thomas Wagner mit Frank Buschmann.
Ja.
Richtig, das kannte ich ja bis dato gar nicht, das hast du mir ja erzählt. Ja, und Christian Strassburger selber ja auch viel am Kommentieren ist und den wir beide auch, eher kritisch sehen.
Ich würde jetzt nicht sagen kritisch, aber er kommt halt über die Emotionen.
Genau. Und dann die anderen, Yannick Barkic und Tobi Stäfer sind ja beides Aufnahmeleiter oder Sendungsleiter da. Die haben ja ganz unterschiedliche Rollen. Und ich glaube, da ist das einfach dann schwierig, zu Aue wirklich tiefer was zu sagen. Auch wenn sie natürlich Matze Heidrich da noch in dieser Saison, glaube ich, ne, im Podcast hatten, Anfang der Saison. Auch ganz interessant. Müsste man sich nochmal rückblickend jetzt nochmal anhören.
Dafür ist ja die Qualität im MDR zum Beispiel viel, viel besser.
Genau, da, also den kann man sich wirklich gut anhören. Mit Alex Küpper, Paddy Fritsche und Gregor Rühl, da haben wir, müssen wir sagen, derjenige, der wirklich vom Ostfußball Regionalliga wirklich am meisten Ahnung hat, ist halt unserer Meinung nach Alex Küpper.
Ja.
Der ist ja auch, macht das ja für die Sportschau dann auch, ne, oder für den MDR, also der sieht ja einfach viele Spiele.
So. Genau.
Da, der ist wirklich, ich glaube, das wird wirklich was sein, was wir, oder einer sein, dem wir viel folgen müssen und gucken müssen, dann für die nächste Saison auch in unserer Vorbereitung.
Ja, und natürlich Gregor Rühl, der hat natürlich den Podcast auch gemacht mit Der Schacht und Paddy Fritsche ist ja auch einfach oft in Aue zum Kommentieren für den MDR und hat natürlich auch wenn manchmal auch ein bisschen speziellen Blick auf manche Sachen da, aber grundsätzlich kriegt er ja schon auch da viel mit.
Ja, das ist ein gut, die kennen sich zumindest gut aus.
Man muss ja nicht immer alles teilen. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Bis ungefähr in 2 Wochen. Glück auf.
Glück auf.
Ciao.